Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen und Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, und zwar ökologisch und sozial. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Herzlich willkommen, Maike. Wie geht's dir?
Moin, Nils. Ja, es ist heiß in Hamburg, deswegen sind alle fleißig am Schwitzen. Aber ich will mich nicht beschweren, es ist Freitag. Es gibt ein schönes Wochenende. Ich bin gut drauf. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Ich habe so ein bisschen, wir sind heute Morgen um 8. Da habe ich irgendwie so ein bisschen die Zeit verdödelt. Also insofern komme ich gerade so an und freue mich ja total auf den Podcast.
Genau, und vor allem auf unseren Gast nehme ich an. Franziska ist nämlich hier, Franziska Altenrath. Ganz kleine Vorstellung von mir. Franziska hat Wirtschaftswissenschaften studiert und einen Master in Philosophie, Politik und Wirtschaft gemacht. Du warst dann bei Daimler im Marketing- und Communications-Bereich, hast dich danach selbstständig gemacht in den Bereichen Strategy, Branding, Storytelling and Creative Campaigns. Campaigns. Und seit 2008 gemeinsam mit Alexandra Herget habt ihr Tutaka gegründet und seid hier auch die Geschäftsführer und InhaberInnen. Was ist Tutaka? Tutaka leitet sich aus der Geschichte von Pippi Langstrumpf und dem Takatuka-Land ab. Dazu will ich auf jeden Fall gleich noch mal mehr wissen. Ihr bietet letztlich eine Plattform für nachhaltiges Gastgebertum, indem ihr auf einem digitalen Marktplatz Produkte für GastgeberInnen anbietet und seid aber darüber hinaus auch noch eine Agentur zu den Themen Kommunikation, Wertschöpfungsketten und ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategien. Das klingt alles super spannend und auch total großartig, weswegen sicherlich unter anderem auch du, liebe Franziska, im letzten Jahr in der Zeit Campus als eine der 30 unter 30 porträtiert wurdest an jungen Menschen, die unser Land jetzt verändern. Auch wir kennen uns jetzt, glaube ich, knapp seit 1,5 Jahren. Und wer vielleicht aufmerksam die Folge 10 gehört hat, in der wir unsere eigene Reise beschreiben, der wird jetzt gleich deine Stimme wiedererkennen. Da hast du uns nämlich interviewt. Herzlich willkommen, Franziska.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns auch. Starten wir mal direkt rein. Es zieht sich ja auf jeden Fall das Thema Kommunikation, aber vor allem auch Nachhaltigkeit bei dir durch. Wie kam es denn dazu? Also hattest du irgendwie ein entscheidendes Erlebnis? Ist es schon immer einfach ein präsentes Thema bei dir?
Ja, die Frage stelle ich mir tatsächlich auch oft. Ich glaube, das, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass ich immer schon sehr naturverbunden war. Und ich habe ich mag eben die Natur und Tiere sehr gerne und bin eben auch genauso aufgewachsen. Und wenn man dann eben so in das Berufsleben einsteigt, dann merkt man, wow, irgendwie ist da nicht immer alles ganz in Harmony, ne? mit den Gesetzen der Natur. Und damit habe ich mich schon auseinandergesetzt. Aber ich glaube, das, was eben ein entscheidender Moment war für mich, war, dass ich habe eben, wie du schon gesagt hast, im Bereich Marketing und Kommunikation gearbeitet. Und da geht es ja letztendlich, gerade wenn man für ein Industrieunternehmen arbeitet, wie beispielsweise Daimler, geht es eben darum zu schauen, wie verkauft man Produkte, nicht? Und wie kann man die eben attraktiver machen und wie erhöht man so letztendlich den Umsatz. Und da bin ich eben irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich mich gewundert habe, wo ist eigentlich der Sinn in dem Ganzen, nicht? Und warum brauchen beispielsweise Menschen alle 2-3 Jahre ein neues Auto, gerade wenn es eben tolle Autos sind, wie die von Daimler, die auch sehr lange funktionieren. Und damit einher startete eigentlich so eine gewisse irgendwie Unzufriedenheit oder so eine gewisse Nervosität in mir, die mir eigentlich gesagt hat, das ist nicht unbedingt dein Weg. Ja, und ich glaube, da habe ich dann eben auch irgendwie weitergesucht.
Und wie bist du denn mit Alexandra zusammengekommen? Also wie kennt ihr euch schon immer oder wie ist das jetzt eigentlich gekommen zu Tutaka?
Tatsächlich schon sehr lange. Wir haben zusammen ein Abendstudium Grafikdesign gemacht in Berlin. Und wir waren zusammen in dem gleichen Klassenzimmer und ich habe mich auch instinktiv direkt neben sie gesetzt, weil ich gedacht habe, die Dame möchtest du gerne besser kennenlernen. Und das war eine gute Entscheidung. Wir haben uns angefreundet und wir haben uns aber vor allem auch immer wieder irgendwie beruflich miteinander, waren wir immer wieder in Kontakt und haben uns gefragt gegenseitig und Feedback eingeholt zu gewissen Projekten und Themen, an denen wir gearbeitet haben, und haben einfach gesehen, dass wir da eine gute gemeinsame Basis haben, also sehr ähnliche Herangehensweise an viele Dinge. und eben auch so eine gemeinsame Leidenschaft für Kreativität, für tolle neue Konzepte. Und ja, so ist das Ganze entstanden.
Okay, und wie habt ihr das denn gegründet? Also ich meine, du warst bei Daimler, das habe ich jetzt verstanden. Und Alexandra hat ja auch irgendwas gemacht und irgendwann kam der ja Tutakaba raus. Also wie war das denn jetzt genau?
Richtig, der Impuls, der kam von Alexandra auch. Alexandra hat nämlich Hotel- und Gastrokonzepte entwickelt und hat dort für Agenturen gearbeitet und war in Kontakt mit ganz vielen GastgeberInnen, die Interesse haben an Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit auch für sich als Positionierung entdeckt haben, um eben auch attraktiv zu sein auf dem Markt. Und sie hat eben für die Konzepte kreiert und dabei ist ihr aufgefallen, dass das Thema Wertschöpfungsketten und Produkte, die dann eben diese Gasterfahrung auch positiv beeinflussen in Richtung Nachhaltigkeit, eben sehr schwer sind aufzusetzen. Und und dann kam irgendwann ein Anruf von ihr und sie fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, gemeinsam mit ihr Hotelslipper zu entwickeln. Ja, und dann habe ich ja gesagt und so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
Also mit Hotelslippern habt ihr angefangen. Die sehe ich auch immer wieder bei euch auf dem Marktplatz und so. Die scheinen ja auch irgendwie so ein Running Bestseller zu sein. Also wirkt's auf jeden Fall. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen durch den Prozess in Kürze, durch so eine Gründung, gerade für ein nachhaltiges Unternehmen und wie dann auch der Name zustande kam?
Ja, das war wirklich ein Prozess, glaube ich, der so auf und ab ging und links und rechts. Ich finde es sehr, sehr schwer, das irgendwie chronologisch zu sortieren. Aber wir haben dann eben von dem Hotelslipper sind wir so ein bisschen abgekommen, beziehungsweise wir haben gesagt, naja, irgendwie jetzt ganz viele Ressourcen reinzustecken in die Entwicklung von so einem Produkt, das halt relativ niedrigpreisig ist, das halt oft irgendwie in Fernost hergestellt wird, ist vielleicht nicht ganz so sinnig, weil wenn es gut läuft, dann wird es schnell übernommen. Und es ist vor allem auch nicht das einzige Produkt, was dringend irgendwie eine Transformation bräuchte bei GastgeberInnen. Und wir wollten ja auch Impact schaffen. Und deswegen haben wir gesagt, quasi statt selbst ein Produkt zu entwickeln und in die Herstellung einzusteigen, sammeln wir lieber mal, wen gibt es eigentlich alles so auf dem Markt an AnbieterInnen für nachhaltige Produkte, für GastgeberInnen. Und stellen die zusammen. Und dann war ja, also es war 2018 und wir sind 2019 mit der ersten Version live gegangen. Und das war eben noch vor Fridays for Future, beziehungsweise Fridays for Future hat gerade erst angefangen. Und Nachhaltigkeit war wirklich noch wurde ganz anders behandelt, als es eben heute behandelt wird. Und deswegen haben wir gesagt, naja, wir müssen erstmal testen, ob das alles so funktioniert. Und sind dann live gegangen mit einem irgendwie Content-Management-System, haben das alles sehr ordentlich, glaube ich, aufbereitet. Und dann haben wir gemerkt, wow, es gibt wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Nachfrage danach. Und haben dann letztendlich eben peu à peu das Geschäftsmodell darum gebaut. Und der Name ist relativ am Anfang entstanden auf einer Fahrt von, ich glaube, München nach Stuttgart auf eine Messe. Und wir haben eben gebrainstormt dazu. Und ich hatte damals eben habe an einem Konzept gearbeitet eben für einen Kunden und habe da mich sehr viel mit Pippi Langstrumpf auseinandergesetzt im Reisekontext. Und irgendwie sind wir bei diesem Wort Takatuka-Land hängen geblieben und haben dann einfach überlegt, was könnte sich daraus ableiten lassen. Das, was wir so faszinierend finden daran oder an der Geschichte, ist einfach, dass zum einen eben Pippi mit ihren Freunden aufbricht und wir sind ja eben auch Freundinnen und eben ein Ziel erreichen wollen. Und um das zu erreichen, müssen sie ganz viel Kreativität, ganz viel Mut aufbringen und auch irgendwie eine gewisse Curiosity, Neugier, um eben dann ans Ziel zu kommen. Und das fanden wir irgendwie ganz passend als Metapher.
Sehr schöne Herleitung. Jetzt hattest du es gerade erwähnt in der Erklärung, dass diese Freunde ja ein Ziel erreichen wollen. Also habt ihr euch irgendeine Vision, Mission gesetzt als Tutaka?
Ja, absolut. Also wir wollen wirklich einen Beitrag dazu leisten, dass diese Branche, Gastgewerbe nachhaltiger wird. Und das ist quasi unsere große Mission, an der arbeiten wir. Oder unsere große Vision und unsere Mission ist dann vielleicht nochmal ein bisschen spezifischer. Wir sagen, dass wir nachhaltigen Einkauf einfach machen wollen für GastgeberInnen, weil das ist es eben aktuell noch nicht.
Ja, da ploppt direkt das Wort eigentlich Liefer- und Wertschöpfungskette, finde ich, im Kopf auf. Wir hatten schon mal einen spannenden kurzen Exkurs mit der Kollegin von Isa Tresco, die da sehr leidenschaftlich darüber erzählt hat, mir war gerade kurz der Name entfallen, und ja, weil sie einfach meinte, das ist so viel intransparent, und jetzt habe ich ja verstanden, ihr gewährleistet so ein bisschen, wer bei euch auch auf der Plattform und im Marktplatz kauft, dass eben die Lieferkette euren Standards entspricht. Magst du da mal so ein bisschen, also wie geht ihr da ran? Wie habt ihr euch die Standards entwickelt und wie stellt ihr auch klar, dass die eingehalten werden?
Also das grundlegende Problem ist, dass gerade, also das Gastgewerbe oder die Produkte im Gastgewerbe, halt sowas wie eine Hotelübernachtung oder ein Besuch im Restaurant, die sind eben extrem competitive, also die sind einem starken Wettbewerb ausgesetzt. Ja. Das heißt, der einzige Wettbewerbsvorteil, den GastgeberInnen generieren können, ist eben über Kosteneffizienz. Also durchaus nicht der einzige, aber einer der strategischen Wege, den die meisten GastgeberInnen gehen. Und Kosteneffizienz wird eben auch zu einem großen Teil darüber hergestellt, wie eingekauft wird. Also der Einkauf ist so die zweitgrößte Kostenposition bei den meisten Unternehmen in der Branche. Das heißt, da wird halt wirklich radikal versucht, immer jedes Jahr irgendwie weniger auszugeben für eben das gleiche Zeug, das eingekauft wird. Und das führt dazu, dass sich die globalen Wertschöpfungsketten, die eben diese Branche bedienen, an den geringsten Löhnen und den billigsten Materialien orientieren. Und daran irgendwie, da geht quasi diese Wertschöpfungskette oft entlang. Und das ist natürlich super schwierig, da jetzt mit einem Produkt zu kommen, das eben diese Externalitäten internalisiert und eben die wahren Kosten für die Produktion von diesen Produkten abbildet und gleichzeitig sich aber auch durchsetzt auf dem Markt. Und da, das ist eigentlich so der Versuch, den wir da unternehmen. Und der Zeitgeist kommt uns da spielt uns irgendwie so ein bisschen in die Hände. Aber auch die Tatsache, dass sich die Branche eben sehr ändert. Also beispielsweise gibt es eben einen Weg weg oder nicht mehr unbedingt in Line mit diesen Sterneklassifizierungen, die eben oft gewisse Standards auch setzen an Dinge, die eben ein Hotel haben muss. Also auch die werden überarbeitet, Gott sei Dank, und werden auch besser. Aber es war eben bis vor ein paar Jahren noch so, dass irgendwie in einem Drei-Sterne-Hotel auf jeden Fall ein Wäschebeutel liegen musste im Schrank. Und das sind halt so Sachen, denkt man sich gut, also wenn man einfach weniger einkauft von diesem Zeug, aber dann eben ein paar Sachen einkauft, die aber dafür richtig, besser, nachhaltiger, dann lässt sich das eben auch durchaus handeln von der Kostenebene. Und dann ist natürlich auch noch ein Problem eben der Zugang, und auch da versuchen wir natürlich diese Breite auch an Produkten darzustellen, die es eigentlich auch gibt, und die Möglichkeiten, die sich eröffnen für GastgeberInnen. Und da kommen wir jetzt eben auch auf das Thema, wie schaffen wir es trotz dieser Breite von Produkten und sogar auch Dienstleistungen eben da irgendwie einen Standard zu gewährleisten. Und das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe, mit der wir uns mit sehr viel Leidenschaft widmen. Wir versuchen halt eben diese Produkte wirklich zu verstehen und zu verstehen, was ist der konventionelle Weg, diese Produkte herzustellen, und was sind dabei die Probleme und was ist eben die Material- oder die Produktionsinnovation, die diesem neuen nachhaltigen Produkt innewohnt. Und dafür haben wir einen Fragebogen entwickelt. Ein sehr langer Fragebogen, der sich eben über die verschiedenen Stufen des Produktlebenszyklus zieht. Also Design, Materialien, Logistik, Produktion, End of Life und auch die Nutzung. Und gerade die Nutzung ist eben im Gastgewerbe auch extrem wichtig, weil viele Produkte eingekauft werden und dann aber immer wieder gereinigt werden und wiederverwendet werden. Das heißt, wir schauen uns an, wie performt dieses Produkt über den Produktlebenszyklus im Vergleich zu konventionellen Produkten. Und das ist eben ein standardisierter Fragebogen, aber dann meistens ist es so, dass wir die Antworten bekommen und dann eben in gewisse Bereiche nochmal tiefer eintauchen. Und dann gibt es noch so ein, dann haben wir uns natürlich auch gefragt, wie kommunizieren wir das Ganze jetzt an unsere Kunden, weil die müssen uns ja auch glauben, dass wir das ordentlich geprüft haben. Und ich glaube, da haben wir uns ein sehr irgendwie ausgefeiltes Konzept überlegt, das in mehreren Punkten einsetzt. Zum einen vergeben wir Tags, das ist ja auch relativ bekannt, auch von anderen Online-Shops, die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, also beispielsweise sowas wie ressourcenschonend oder Zero Waste, oder wir haben auch einen Tag Female Business, um halt auf einen Blick zu sehen, was ist besonders an dem Produkt. Aber wir haben auch noch andere Sachen, zum Beispiel haben wir einen Impact Score, das heißt, wir gruppieren jedes Produkt und jeden Service in eine von drei Impact-Kategorien, um einfach anzuzeigen, so wie ist der Impact, der natürlich irgendwie bei Trinkhalm anderer ist, als wenn man irgendwie die kompletten Textilien austauscht. So, dass das auch nochmal eine Hilfestellung ist. Und dann haben wir auch noch eine Eingruppierung in die Nachhaltigkeitsperformance. Und das geht irgendwie von Talent, Innovator, Superstar, Allrounder, die eben auch dann immer mit gewissen Beschreibungen versehen sind.
Wow, hört sich nach richtig viel Arbeit an.
Ja, ist es, aber es ist auch wirklich faszinierend und ganz toll, eben in diese großartigen Wertschöpfungsketten und die großartigen Geschichten dahinter immer wieder einzusteigen. Also es macht wirklich irre Spaß.
Ja. Ja, das ist ja dieser gesamte Bereich Marktplatz, ne? Da macht ihr finde ich halt super und auch total interessant, auch das Thema auch nochmal neu zu denken, auch über die bestehenden Nachhaltigkeitsmarktplätze hinaus. Jetzt seid ihr aber auch gleichzeitig auch noch Agentur. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Also wie passt das zusammen? Warum ist das notwendig aus eurer Sicht?
Ja, sehr, sehr gerne. Also das Beratungs- und Agenturgeschäft ist eigentlich quasi parallel mit entstanden, so ein bisschen aus Versehen. Aber es war eben eigentlich von vornherein so, dass wir ganz viele Nachfragen bekommen haben, eben auch zu den Produkten. Und ganz viele Gespräche entwickelten sich dann hin zu Sorge vor Greenwashing. Und Sorge vor Greenwashing hat oft damit zu tun, dass man keine richtige Strategie hat für Nachhaltigkeit und auch irgendwie noch nicht ganz versteht, wie passt eigentlich Nachhaltigkeit zu meinem Geschäftsmodell und zu meiner Zielgruppe und zu meiner Marke. Und da haben wir dann eben angefangen, Lösungen für zu entwickeln, die vor allem auch darauf basieren, was unser eigenes Nachhaltigkeitsverständnis ist, das wir aufgebaut haben. Und dieses Nachhaltigkeitsverständnis setzt sehr stark an bei Qualitätsdimensionen. Also dass Nachhaltigkeit eben so ein bisschen wegzudenken von Save the Planet hinzudenken zu was bringt es uns, nicht? Also als Gesellschaft, als Planet, als auch irgendwie als eine Gesellschaft, die aber auch irgendwie moralisch ist, ne? Also nicht nur irgendwie Porsche fahren will und irgendwie in weiß nicht tolle Luxusurlaube macht, sondern als eine Gesellschaft, die eben auch Verantwortung übernehmen möchte. Und da haben wir eben Qualitätsdimensionen identifiziert, die sehr wohl einhergehen mit irgendwie Luxuskonsum, aber modernem Luxuskonsum, eben nicht dieser alten Sorte. Und da, glaube ich, lassen sich sehr coole Brücken schlagen, eben zu Geschäftsmodellen, die schon bestehen, die aber auf jeden Fall ein bisschen ein Makeover bräuchten hinsichtlich Nachhaltigkeit und auch zu Geschäftsmodellen und der Art und Weise, wie wir Geld verdienen. Ja, und so hat sich das eben entwickelt, dann eben auch in der Zusammenarbeit mit Organisationen, die alle natürlich irgendwie unterschiedliche Anforderungen haben, unterschiedliche Sorgen, unterschiedliche Wünsche, unterschiedliche Profile. Und so sind wir da eingestiegen.
Ja, wie ich das verstehe, oder ihr habt ja auch eine Stärke da drin, das halt dann eben auch zu jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin zu bringen. Ist das denn halt irgendwie auch ein Thema im Gastgewerbe? Oder wie gestaltet ihr da die Prozesse? Weil ich kann mir ja vorstellen, weil am Ende muss es ja irgendwie auch die Reinigungskraft anwenden oder sozusagen, es muss ja eben auch, ja, also ich würde es auch als Gast erwarten, ja, sage ich mal so, wenn ich jetzt irgendwo in einem Hotel bin, was sich nach außen als nachhaltig darstellt, dass dann irgendwie auch das irgendwie zusammenpasst, sozusagen, also auch von meinem gesamten Gefühl, was ich auch als Gast dort habe, oder?
Absolut. Also es ist wirklich sehr herausfordernd, weil tatsächlich, und da ist Gott sei Dank auch ein bisschen Bewegung drin, das Gastgewerbe ist natürlich wahnsinnig people-driven und da arbeiten sehr, sehr viele Leute, ist einer der größten ArbeitgeberInnen auf der ganzen Welt. Und das Problem ist eben, es ist auch ein Ort mit sehr, sehr vielen prekären Arbeitsverhältnissen. Das heißt, bevor man überhaupt anfängt zu sagen, wir wollen eben diese Nachhaltigkeitsbotschaft an das Team bringen, muss man da halt auch erstmal wirklich genau hinschauen und überlegen, was sind eigentlich so die Arbeitsverhältnisse. Und also Beispiel, ganz, ganz viele Hotels haben eben seasonal Arbeitsplätze, die eben nur für bestimmte Zeiten dann eben da sind. Und das sind oft Menschen, die noch niemals irgendwie eine E-Mail-Adresse haben in dem Betrieb. Das heißt, wie erreicht man die überhaupt? Und das ist wirklich enorm herausfordernd, aber nicht unmöglich. Und das Schöne ist eben, dass man damit auch natürlich ganz auf einmal auch Kulturwandel herleitet. Also dass man sagt, gut, wie erreichen wir die jetzt? Und wie wie kriegen wir die dazu, das halt mitzutragen, diese Geschichten auch mitzuerzählen und das wirklich auch zu fühlen, was da passiert im Unternehmen. Und dafür müssen dann eben Strukturen aufgesetzt werden, die es dann auch ermöglichen, auch andere Botschaften zu transportieren.
Ja, man hört schon total raus und du hast das Wort ja gerade auch schon in den Mund genommen. Es ist letztlich dann ganz oft eine Transformation und damit auch irgendwie ein Change, der passiert. Und ich fand das so spannend, ich muss ein bisschen schmunzeln, als du meintest, naja, dass viele eben wollen eben nachhaltig kaufen, merken dann, okay, kann ich jetzt machen, muss mich aber absichern, bis ich habe keine Strategie und man sich dann da irgendwie so vorhangelt. So ging es uns ja exakt auch so. Also irgendwie immer wieder kommt man ja an diesen Punkt, wo man merkt, ja, Mist, aber wo ist es denn eigentlich alles aufgehangen? Und was sagst du denn also unter anderem, um praktisch Kaufentscheidungen zu begründen und auch zu rechtfertigen? Aber was glaubst du, warum, es wird ja sicherlich noch viel mehr Dimensionen geben, warum eben wahrscheinlich jegliches Unternehmen sich auch mit ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategien auseinandersetzen sollte? Und wie helft ihr denn eventuell auch euren Kunden, mit denen ihr zusammenarbeitet, sich überhaupt dem Thema zu nähern?
Also ich glaube, die Liste ist wirklich wirklich endlos mit den Benefits. Aber ich glaube, das, was also vor allem eben auch auf der quasi wirtschaftlichen Ebene gedacht ein ganz wichtiges Argument ist, ist die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Also wenn Nachhaltigkeit auf die Art und Weise, wie wir es verstehen und ihr es auch versteht, in Unternehmen reinkommt, dann ist das eigentlich wie so ein Moment von Wahrnehmung von all dem, was gerade abgeht in der Gesellschaft. Und das führt dazu, dass sich Dinge ändern, also dass sich Produkte ändern, dass sich Prozesse ändern, dass sich das Selbstverständnis ändert. Und das macht die Organisation eben offenporig für diese Themen, eben die Strukturen, die wir etablieren. Und das ist, glaube ich, eines der coolsten Sachen, die man so erreichen kann als Organisation, dass man eben einfach nicht irgendwie so eine Mauer um sich baut und sagt so, wir machen unser Ding. Und klar, wir gucken, dass wir es ein bisschen weniger schlecht machen als vorher, triple bottom line, wir reduzieren irgendwie alles, was sich reduzieren lässt. Aber stattdessen zu sagen, nee, wir gehen den Schritt irgendwie raus und wir gucken, dass wir Prozesse etablieren, dass wir eine Kultur kreieren, die diese gesellschaftlichen Herausforderungen eben zulassen und reintragen in die Organisation immer wieder, die ganze Zeit, also jeden Monat neu. Das führt halt zu ganz viel Innovationskraft und daraus lassen sich halt zukunftsfähige Geschäftsmodelle entwickeln. Und das, also das ist ja der Kern von jedem, von allem Unternehmertum.
Ja. Und genau, wahrscheinlich, sorry, ich habe eine sehr lange Frage gestellt, in der mehrere Fragen versteckt waren. Deswegen, wie nähert ihr euch mit euren Kunden dem ganzen Thema? Weil ich kann mir auch vorstellen, also Nachhaltigkeit, ne, frag 4 Leute, erhalte 5 Antworten, was das eigentlich ist. Geht ihr auch viel mit erstmal gemeinsames Verständnis schaffen und dann weiter? Oder wie nähert ihr euch da mit euren Kunden?
Ja, ich glaube, das ist total wichtig, ein gemeinsames Verständnis zu haben. Und ich glaube, die Sichtweise, die wir haben, eben ihr kennt das ja ganz gut mit eben auf der einen Seite irgendwie dem Fußabdruck und auf der anderen Seite aber auch dem Handabdruck, die ist eigentlich eine, zu der wir relativ wenig Kontra bekommen. Also selten sagt jemand, nee, das ist es irgendwie überhaupt nicht. Ich glaube, das, was dann, also da, wo ich auch noch so ein bisschen mit struggle, ist eben dieses Thema, eben so in Säulen zu denken, Ökologie, Soziales und irgendwie ökonomisch, das finde ich sehr schwierig. Und deswegen ist unser Approach da vielleicht nochmal ein bisschen anders. Und wir versuchen, dieses gemeinsame Verständnis herzustellen und dann versuchen wir, die Organisation zu verstehen. Also die Menschen, die dort arbeiten, dass die Art und Weise, wie eben Umsatz generiert wird, die anderen Arten von Interessen, die bestehen in dem Unternehmen, die Stakeholder, die involviert sind in die Organisation und analysieren das letztendlich mit Hilfe von Methoden, mit Hilfe von Interviews und versuchen dann zu identifizieren, was sind Handlungsfelder, also wo kann diese Organisation letztendlich aktiv werden, um eben Footprint zu reduzieren und Handabdruck zu maximieren.
Ja, echt super spannend. Jetzt mal nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ihr stellt ja auch ein und wächst ja auch und da seid ihr auch, also ich nehme euch auch jetzt wirklich als Remote Company wahr. Wie schafft ihr denn das jetzt irgendwie auch kulturell und sozusagen euch auch wirklich selber auch als Team zu fühlen und als Team zu finden und eben auch als Team weiterzuentwickeln?
Das ist ja, also ist eine große Herausforderung, ist aber auch irgendwie eine wunderschöne Aufgabe. Und wir haben eben ein Team, ein kleines Team, und wir geben uns natürlich sehr viel Mühe, dass wir eben irgendwie als Team auch uns wahrnehmen und uns als Team wohlfühlen, trotz eben dieser ganzen Remote-Situation, die wir leider haben. Ja, es ist letztendlich ein Bündel an Maßnahmen, das wir da unternehmen. Das geht natürlich los mit irgendwie der technischen Infrastruktur. Also ich glaube, dass das ganz entscheidend ist und ganz wichtig, dass irgendwie Kommunikationsströme gut gemanagt werden, dass effizient gearbeitet werden kann, so dass eben möglichst wenig Zeit vergeudet wird in Sachen, die man auch dann irgendwie vielleicht eher im Team Aufbau setzen könnte, in irgendwie auch mal persönliche Gespräche, mal irgendwie in einen Lunch zu machen oder so. Wir haben eine extrem oder leben eine ganz starke Feedback-Kultur. Also wir versuchen uns eben immer wieder auch Feedback zu geben und ehrliches Feedback zu geben. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, um eben auch so eine Vertrauensbasis aufzubauen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir auch irgendwann mal wieder in unser Büro kommen. Da sind wir nämlich auch gerade umgezogen und freuen uns sehr, dass wir dann auch mal wieder alle hoffentlich bald zusammen sind und uns auch sehen können.
Habt ihr denn vielleicht abschließend noch, bevor wir zum Appell kommen, ihr stellt ja fleißig ein, wir kriegen es so ein bisschen mit. Also habt ihr eine Idee von Wachstum, auch größer zu werden? Und wenn ja, wie stellt ihr euch denn der Herausforderung, auch wahrscheinlich gesund und nachhaltig zu wachsen? Ich unterstelle euch das jetzt mal, dass ihr das gerne wollt.
Ja, absolut. Ich glaube, das fängt halt damit an, irgendwie auch sich selbst als Gründerin zu fragen, was will ich eigentlich selbst? Ne? Was will ich irgendwie auch? Was kann ich mir gut vorstellen und was vielleicht auch nicht? Und da haben Alex und ich eben sehr viel auch Gespräche drüber und tauschen uns auch immer wieder darüber aus. Das ist das eine. Und dann machen wir eben einen Plan. Und wir versuchen eben, diesen Plan auch wirklich sehr konkret zu machen und gemeinsam Ziele zu definieren. Und wir haben eben jetzt aktuell einen Plan bis eben circa Mitte nächsten Jahres. Und damit sind eben auch Wachstumsziele, da sind auch Wachstumsziele definiert und versuchen eben diese Wachstumsziele dann auch sehr ambitioniert anzugehen und auch einzulösen am Ende des Tages.
Ich finde, auch diese Antwort zeigt wieder, und das finde ich auch in der Zusammenarbeit mit euch so großartig, wie methodisch ihr einfach vorgeht mit allem, was ihr macht. Und das ist, also es ist alles, hat halt Hand und Fuß, habe ich immer das Gefühl, und auch wirklich bewiesen und nochmal hier recherchiert und nochmal darauf aufbauend. Und das finde ich ganz großartig, weil man sich dann einfach so wohlfühlt in der Zusammenarbeit und auch einfach das, ja, sich da gerne dann mit auf den Weg begibt mit euch. Deswegen danke für die Zeit, Franziska. Wie gesagt, am Ende geben wir jedem Gast noch mal kurz die Bühne, um einen Appell loszuwerden. Also alles, was du unseren HörerInnen noch sagen möchtest, was du jemals loswerden wolltest, kannst du gerne jetzt einmal anbringen.
Wow, wie lange Zeit habe ich? so eine kleine Liste.
So jetzt ein TED-Talk.
Ach, ich glaube, ehrlich gesagt, man sollte es einfach nicht so, man sollte vielleicht tatsächlich nicht allzu viel drüber nachdenken. Also vielleicht sollte man einfach irgendwie mehr machen. Das ist so ein bisschen was ich merke gerade irgendwie in mittelgroßen und großen Organisationen, die haben eben sehr, sehr viele Gründe, warum irgendwie die Sachen noch so eine Extraschleife brauchen und irgendwie ganz, ganz viele Strategien erst entwickelt werden müssen und ganz, ganz viele Konzepte und so. Und ich glaube, da vielleicht sich so ein bisschen zu öffnen wir leiten das Ganze jetzt mal ein und wir gehen diesen Weg, glaube ich, ist eine sinnvolle Sache. Und dann eben wirklich auch alle Leute mitzunehmen und halt irgendwie aufzuhören, Strategien zu entwickeln in irgendwie kleinen Mini-Teams von vielleicht Geschäftsleitung plus 1, 2, 3 andere Leute, sondern wirklich die unglaublichen Ressourcen, die einfach jedes Unternehmen hat, im Unternehmen zu nutzen und gerade für Nachhaltigkeit und gerade wenn man Nachhaltigkeit eben in diesen vielen verschiedenen Dimensionen sieht, da kommt einfach unglaublich viel bei rum. Und das ist ein unheimlich schöner, bewährter und zufriedenstellender Prozess mit ganz, ganz tollen Ergebnissen.
Großartig. Vielen lieben Dank, Franziska, für die Zeit, für den tollen Appell und für das spannende Gespräch. Danke dir.
So gerne.
Vielen Dank, Franziska. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Ah, ich mich auch. Danke euch.
Ciao.
Ja, Maike, jetzt hat man Franziska zu Gast. Mal wieder. Was nimmst du denn für dich mit?
Ach, mal wieder einiges. Es ist immer schön, mit Franziska zu sprechen. Ich wollte auch ganz kurz im Vorgespräch, als ich gesehen habe, dass sie auch, dass Philosophie auch Teil ihres Studiums war, ist mir auch nochmal so ein Lichtlein aufgegangen. Ich finde einfach, sie bringt das einfach auch mal grandios auf den Punkt und kann das richtig schön einordnen, die ganze Thematik. Was nehme ich mit? Also ich glaube, zum einen bin ich einfach nochmal total geflasht davon, wie die sich reingraben in die Themen. Und vor allem, wenn wir jetzt wieder auf Lieferkette schauen, glaube ich, kann man wieder nur alle ermutigen, die irgendwie im Einkauf sitzen, in diesem Fall sozusagen im Gastgebergewerbe. Aber ich bin mir sicher, dass es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, sich an anderer Stelle auch damit nochmal auseinanderzusetzen und auf eben so Firmen zu vertrauen, die wirklich da auch ihr Siegel, ihren Namen für geben, aber auch das wirklich belegen können, dass das ordentliche Produkte sind. Und damit kann man schon echt einen großen Impact schaffen, glaube ich, sich da einfach genau an der Stelle auch nochmal mit auseinanderzusetzen.
Ja, für mich fand ich interessant nochmal diesen Twist, einfach auch zu sagen, naja, das bietet halt eine Riesenchance, dieses Nachhaltigkeitsthema. Das bietet eine Riesenchance halt eben auch für das Thema Innovation, indem man sich einfach dem Thema stellt oder offenporig ist, wie sie es genannt hat, und immer wieder offenporig auch ist, kommt ja einfach auch was Positives und eine positive Veränderung halt dann irgendwie rein, die ja auch wiederum zum Wettbewerbsvorteil werden kann. Ne? Und also indem man ja eigentlich dieses Thema umarmt, ja, und eben nicht in so einem, nicht sozusagen in so einem Stream, müssen wir auch machen, sondern dass man das eben ja auch mit allem Mann oder mit allen im Unternehmen quasi halt dann irgendwie auch angeht, eben auch in die Breite spielt und wirklich als Chance begreift, das fand ich gut und auch sehr eindrucksvoll nochmal.
Total. Und natürlich, ich glaube, was für uns einfach schon so dazugehört und wir uns ja auch mit diesen Handlungsfeldern den Prozess ja adaptiert haben, alle mitnehmen. Ne? Und ja. Da liegt die Kraft. Ich glaube, wir sind davon überzeugt, die Kolleginnen, MitarbeiterInnen an den entsprechenden Stellen wissen am besten, wie der Prozess funktioniert und wie man den verbessern kann. Und jeder hat, glaube ich, irgendein Thema im Kontext Nachhaltigkeit, für das er sich begeistern kann oder sie. Und da einen Rahmen zu schaffen für Partizipation ist schön, ne?
Ja, super.
Nils, danke dir für die Zeit und ja, dir auch, viel Maike. Spaß noch beim Schwitzen heute.
Ja, wünsche ich dir auch. Okay, ich habe schon mal angefangen.
Sehr gut.